Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Digital 111 am heutigen 17. März 2011. Ich begrüße euch herzlich zum Digital, wie schon gesagt, und mein Name ist Raurene Melzer und ich habe heute auch zwei Gäste, aber erst einmal den Jingle natürlich. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Ich habe heute zwei Gäste, und zwar den Roman und den Axel. Hallo zusammen.
Hallo.
Euch zwei kennt man eigentlich schon. Ihr seid schon mal da im Digitalmagazin. Roman zum Thema Ubuntu.
Jawohl.
Und Axel zum Thema Hackerfunk.
Ja.
Ihr seid da aber zu einem anderen Thema, und zwar zum Thema Sysadmin.
Ja.
Ja. Sysadmin, was macht man als Sysadmin? Stellt euch doch mal vor als Sysadmins. Ja, Axel.
Okay, also ich zuerst. Was macht ein Sysadmin oder Systemadministrator in Langform? Das Betreuen von Rechnern, so ganz allgemein mal gesagt. Normalerweise irgendwo in irgendwelchen Umgebungen, wo es halt mehr als nur einen Rechner gibt, sprich, wo es sich lohnt, dass sich jemand ausschließlich um die Rechner kümmert und die anderen Leute sich nicht drum kümmern müssen. Das geht von Servern über Workstations, über vielleicht sogar...
Workstations sind die Rechner, wo bei einem Platz stehen.
Arbeitsplatzrechner, Verzeihung, Fachjargon. Ja, bis hin zu irgendwelchen Embedded-Geräten, schon wieder Fachjargon, also irgendwelchen in Geräten eingebauten Rechnern.
Handys zum Beispiel?
Ja, so, da brauchen wir vielleicht jetzt keinen Systemadministrator, aber zum Beispiel irgendwelche Anzeigetafeln, die, weiß ich nicht, Abfahrtszeiten oder bei uns Veranstaltungen anzeigen.
Ja. Und das Netzwerk ist auch ganz Wesentliches?
Wobei es oft noch dann so ist, dass es für das Netzwerk eigene Administratoren gibt, also Netzwerkadministratoren.
Ja,
und je nachdem, wie extrem die Leute auf eine Sache fokussiert sind, gibt es da, wie soll man sagen, deutliche Abgrenzung.
Okay. Was ist, du Roman, du machst auch genau das, oder machst du da ein bisschen... Sieht dein Job ein bisschen anders aus als sein
Admin? Doch, eigentlich mache ich genau das, aber das, was Axel vorher beschrieben hat, wenn er schon angedeutet hat, das hat sehr viel damit zu tun, in was für eine Umgebung das man schafft, wie gross ist der Betrieb, also wie gross ist die ganze Infrastruktur. Und Axel hat es vorher gesagt, es gibt die grösseren Betriebe, gibt es denn Admins, die beispielsweise nur Datenbanken betreuen und sonst nichts machen?
Das ist nochmal eine eigene Kategorie, Datenbankadministratoren.
Genau. Und am schönsten oder am interessantesten, am vielschichtigsten ist es, wenn man natürlich alles kann machen. Aber das geht halt nur in kleineren oder mittelgroßen Betrieben. Mhm. Also in schweizerischem Verhältnis geht Axel, gell, mittelgross.
Ich weiß nicht.
Dann ist es, also ich finde es dann am spannendsten.
Ja, vielleicht zeigt mal euren Arbeitgeber, dann wissen wir, wie groß die sind.
Ich bin an der ETH Zürich und zwar dort am Departement Physik. Und ich glaube, wir haben so 4.500 Benutzer.
Okay.
Und ich glaube so 600-700 Rechner.
Ich arbeite am Spital Villach, also in der Medizin. Und wir haben so ungefähr 500 Arbeitsplätze, 1000 User und etwa 100 Server.
Ja, und der Unterschied kommt daher zustande, dass wir natürlich für viele Studenten haben, die auch ein Benutzerkonto haben, aber nicht jeder Student hat natürlich seinen eigenen Arbeitsplatz.
Okay, also das heißt, er kann einen beliebigen Rechner oder sollte einen beliebigen Rechner?
Es gibt Studentenarbeitsräume, wo sie sich einfach an einen beliebigen Rechner setzen können und sich einloggen, dort arbeiten. Und wenn man dann irgendwann mal ein Doktorat macht oder so, dann hat man meistens dann doch irgendwann seinen eigenen Arbeitsplatz noch irgendwo in einem Bürochen.
Was ihr den ganz langen Tag habt ihr gesagt habt, und eben, sie sagt mir zum Beispiel, dass das Netzwerk und Datenbank-Admins gibt, aber es gibt ja auch solche, die eigentlich nur sagen, okay, ich bin zuständig für den Server sowieso und ich kann zum Beispiel nur Windows-Server administrieren. Jemand anderes sagt, ich kann nur Linux-Server administrieren. Ist das bei euch auch so? Oder sind
also bei uns ist es durchaus so, wir sind ein Team von 8 Leuten und wir haben da einen Windows-Spezialisten, einen Mac-Spezialisten, zwei Linux-Spezialisten und noch ein paar Allrounder.
Ja.
Und also in meinem Fall, ich bin einer von den Linux-Spezialisten und bin durchaus auch froh, wenn ich die Windows-Rechner nicht anfassen muss.
Das geht mir auch so, nur komme ich leider nicht ganz drum herum. Also ich muss Windows-Server vor allem muss ich anlangen. Ich bin mehr aber ein bisschen Richtung Netzwerk tätig bei uns, Sicherheit und die Sachen. Aber halt auch die Server-Geschichte, inklusive Linux-Server, zum Glück.
Zum Glück.
Netzwerk ist bei uns zentral an der ETH verwaltet, also das ist außerhalb von unserem Bereich, wobei ja eben so Infrastrukturserver wie DHCP, die IP-Adressen vergeben an alle anderen Rechner, sind dann doch bei uns und da kümmere ich mich unter anderem drum.
Wie merkt man eigentlich, ob ein Sys-Admin bei einem arbeitet oder merkt man das gar nicht? Oder wie sieht man das jetzt? Weil das ist ja ausschließlich ein Mitarbeiter, den man wahrscheinlich auch selten sieht, oder?
Das kommt sehr darauf an. Also bei uns ist es so, wir haben einen Kollegen, der kümmert sich hauptsächlich um die Linux-Arbeitsplätze.
Ja.
Und der ist durchaus sehr bekannt bei den Benutzern, weil wenn sie ein Problem haben, wo man nur vor Ort hat, dann kommt er vorbei.
Also das ist ja der Turnschuh-Admin, wo man so
das ist dann Turnschuh-Administration, genau. Weil man halt durch die Gegend laufen muss. Aber wobei vieles geht zumindest in der Linux-Welt remote. Also man kann sich irgendwo
das heißt,
von seinem Arbeitsplatz aus auf einem anderen Rechner einloggen und die Probleme von seinem Arbeitsplatz aus bewältigen. Und also in meinem Fall, ich sitze die meiste Zeit im Büro, auch wenn ich Arbeiten eigentlich auf irgendwelchen Rechnern tue, die im Serverraum stehen oder sonst wo verteilt sind auf dem Campus.
Sehr oft gibt es ja das auch, dass man gar keinen Zugriff hat ins Rechenzentrum. Jetzt bei unserer Größe wahrscheinlich nicht, aber da gibt es Firmen, wo man wirklich alles vollständig remote macht und gar keinen Zugriff hat. Aber jetzt so wie es bei dir tönt, darf auch
ins Rechenzentrum. PIN-Code und Karte und dann komme ich in den Serverraum rein.
Aber ist auch wahrscheinlich eine Philosophie-Sache von den einzelnen Firmen.
Ja, es ist zum Teil einfach so, dass viele Firmen einen Teil ihrer Server auslagern, sozusagen outsourcen das Server-Hosting, sogenannte Co-Location. Und dort kommt man halt dann nur im Beisein eines Rechenzentrums-Mitarbeiters oder Hosting-Mitarbeiters rein. Das zum Beispiel.
Aus Sicherheitsgründen natürlich.
Aus Sicherheitsgründen, weil da halt noch doch Server von anderen Firmen stehen und nicht, dass man am falschen Server was kaputt macht oder so.
Genau.
Und wieder bei anderen Firmen gibt es zum Beispiel Policies, wann man in den Serverraum darf. Also ich weiß vom Kollegen, der darf einfach nur nach Arbeitsschluss in den Serverraum und tagsüber darf einfach da drin nichts gemacht werden.
Damit nicht stört, wenn die Leute schon am Schaffen sind.
Ja, im Prinzip, damit nichts kaputt gehen kann, in Anführungszeichen, während die Leute am Arbeiten sind.
Also in dem Sinne als Störfaktor wahrgenommen wird. Also könnte wahrgenommen werden.
Dass nichts passiert, sagen wir es mal so.
Okay.
Also dass er nicht aus Versehen an einen Stromstecker von einem anderen Server kommt, obwohl er an dem gar nichts zu tun hat, so in die Richtung.
Aber wie erkenne ich, wenn ich jetzt in einer Firma frisch anfange, das ist Admin, wenn er mir nicht vorgestellt wird? An den langen, fettigen Haaren, am selber gelismeten Pulli oder ist das absolut Klischee?
Also ich denke, dass es durchaus manche Klischees gibt, die da erfüllt werden. Also in meinem Fall, oder sagen wir in unserem beiden Fall, sind beide Bartträger. Das, denke ich, kommt durchaus noch häufiger vor. Woran es liegt, weiß ich nicht.
Oder unrasiert, wenn man das.
Aber sagen wir mal so, viele davon sind eher locker lässig angezogen. Auch dann, wenn es eigentlich eine Kleiderordnung gibt in der Firma. Mhm. Bei uns zum Glück nicht, aber ich kenne da einige Leute, die sich...
Ich kenne Leute, die in Versicherungen arbeiten als DB-Admins und da würde ich nie gern, dass sie so das sind.
Ja, und also ich bin normalerweise irgendwie in Jeans und wie mein Vater mal zu pflegen sagte, Jesus-Schlappen unterwegs und habe eigentlich gern irgendwelche T-Shirts mit blöden Sprüchen an und ja, ich glaube, das ist nicht ganz so unverbreitet.
Also ich denke eben, es lässt sich vergleichen mit vielen Dienstleistungen, die in einem Grossbetrieb im Hintergrund laufen. Also wenn man die nicht bemerkt und nicht sieht, dann ist es eigentlich gut.
Ja, dann machen sie ihre Arbeit gut.
Und wenn man einem Sys-Admin bewusst begegnet, mit der Absicht, ich muss etwas haben oder so, dann ist irgendwie wahrscheinlich etwas nicht gut oder noch nicht gut oder was auch immer. Und darum ist es eigentlich, oder Axel, am schönsten, wenn man uns gar nicht sieht.
Ja, also ich glaube, ich sehe dem, oder die meisten Leute sehen mich, wenn sie zu uns ins Büro kommen mit ihrem Laptop, weil sie ein Problem haben und den gerade vorbeibringen. Also das ist die eine Sache und die andere Sache ist, wenn ich halt dann doch mal irgendwo vor Ort ein Problem anschaue, zum Beispiel, weil ein Rechner kein Netzwerk hat und man halt wirklich vor Ort nachschauen muss, warum, weil ohne das Netzwerk komme ich auch vom Büro aus nicht drauf und dann krieche ich ab und an auch mal unter den Schreibtischen von irgendwelchen Benutzern, die gerade versuchen zu arbeiten, rum und außer den System- und Netzwerkadministratoren machen das, glaube ich, relativ wenig Leute während der Arbeitszeit, also
ist nicht so verbreitet.
Da kommt es eben auch darauf an, wo Kaffeemaschine steht, oder?
Ja, das ist Klischee, aber es ist auch wieder wahr.
Ein Klischee, wo ich zum Beispiel jetzt nicht reinpasse, weil ich mag eigentlich keinen Kaffee. Ja. Dafür findest du bei mir immer irgendwelche Cola-Flaschen. Also Nein, also Koffein ist durchaus beliebt in der Szene, würde ich behaupten.
Ja, genau.
Szene. Berufsstand sind wir ja hier, ja.
Aber an was liegt, wenn ich mein Kumpi im Geschäft nicht geht und dann, wenn ich zum Sys-Admin gehe und sage, ich habe ein Problem, dann sagt er immer, ein bisschen kässig, keine Zeit. Oder kommt das bei euch auch vor?
bei uns kommt eigentlich eher so häufig die Frage, hast du eine Fehlermeldung gesehen? Weil die Leute sagen immer bloß, mein Rechner geht nicht mehr. Und wir fragen dann, warum, was geht nicht mehr?
Also das Analyse natürlich vom Fehler.
Ja, klar, also dass die Leute halt erstmal sehen, es tut nicht, aber wir die Details brauchen, um rauszufinden, was denn nicht tut. Und das ist auch dann ein Grund, manchmal ist es dann einfacher vorbeizugehen, wenn man dann genau sieht, was die Leute machen oder noch irgendein Detail auf dem Bildschirm erkennt, was der Benutzer nicht auf die Idee kam, es einem zu erzählen, weil er es nicht für relevant gehalten hat.
Der hat auch eine andere Perspektive
als du. Ja, klar, natürlich, auf jeden Fall. Und ja.
Soll er auch haben, eine andere Perspektive.
Ich meine, sagen wir mal so, um nochmal auf ganz am Anfang zurückzukommen, eigentlich ist unser Job, dafür zu sorgen, dass die anderen ihre Arbeit machen können am Rechner. Und insofern, wenn die Rechner nicht funktionieren, dann müssen wir halt schauen, dass sie trotzdem funktionieren oder wieder funktionieren.
Da kommt es auch noch sehr darauf an, wie man organisiert ist im Betrieb. Bei uns ist es jetzt so, dass wenn Sachen zu mir kommen, kommen die vom Support zu mir, also die, die das Telefon oder das Mail entgegennehmen. Und dann kommt das schon relativ qualifiziert dorthin. Also dann weiss ich schon ziemlich genau, was geht nicht, weil es einer von uns schon angeschaut hat.
Ja.
Und er vielleicht selber nicht
weiterkommt. Sogenannter First-Level-Support.
Genau. Und das hat einen grossen Vorteil, weil dann eigentlich so ein bisschen wirklich im Keller runter, neben dort, wo die Kaffeemaschine steht, dort kommen dann Sachen, wo man schon ziemlich genau weiss, wo es könnte liegen oder klemmen.
Was dann aber oft auch die Sachen sind, die interessant sind, weil die einfachen Sachen ich habe Hilfe, meine Datei ist verschwunden und dann rauszufinden, dass man aus Versehen per Drag and Drop sie bloß in Unterverzeichnis verschoben hat oder so, das kriegt normalerweise derjenige, egal wer es ist, derjenige, der das Telefon abnimmt, so schon meistens schnell hin. Bei uns ist es so, dass der Helpdesk, der sogenannte, sozusagen derjenige, der Telefonanrufe und E-Mails entgegennimmt und aufs Monitoring-System schaut, das rotiert bei uns. Also jeder ist mal eine Woche dran. Den einen macht es Spaß, den anderen macht es nicht so Spaß.
Aber es ist wenigstens gerecht verteilt.
Ja, das schon. Also ich bin froh, wenn ich dann auch mal wirklich wieder eine Woche lang mit den Benutzern zu tun habe. Sehe, was die für Probleme aktuell haben und wo es brennt. Und andererseits bin ich natürlich auch froh, wenn ich dann mal meine Ruhe habe und in irgendwelchen Projekten arbeiten kann oder irgendwas machen kann, wo ich Zeit und Ruhe zu brauche. Und der andere kümmert sich dann darum, dass nicht dauernd bei mir die Benutzer anrufen, weil sie wissen, dass zu dem einen Thema ich halt der Spezialist bin.
Ja. Ja, wenn ich jetzt aber den Spezialist jetzt immer gestresst habe, wie kann ich den beruhigen? Muss ich ein Stück Pizza vorbeibringen mit einem kühlen Bier? Wenn wir auf Klischees wieder retourkommen, ich brauche die so gern.
Also sagen wir so, ein Dankeschön tut verdammt gut.
Und gibt's das auch?
Das gibt's durchaus auch, ja. Also meistens bei uns zu Weihnachten, wenn von den einzelnen Instituten dann irgendwie noch Flasche Sekt oder Wein oder Gurzli kommt. Und dann gibt es aber auch noch im Prinzip, weil das durchaus ein Problem ist, dass da selten ein Danke kommt, den Sysadmin Appreciation Day, also sozusagen ein Tag, an dem die Leute die Systemadministratoren feiern sollen. Ich glaube, es ist der 25.
Es ist immer der letzte Freitag im Juni.
Ah, du hast das schon.
Ich habe das schon ausgesucht. Ich habe recherchiert. Juli. Der letzte Tag, Freitag im Juli. Das Jahr ist am 29. Juli.
Okay, ja, super.
Gut. Also merkt euch das, liebe Zuhörer.
Ja, unbedingt.
Einen netten Kuchen vorbeibringen.
Also ich finde,
am liebsten mit dem Pinguin drauf, oder?
Ja, genau. Noch ein wichtiges Thema, eben gerade das Dankeschön. Ich erlebe das ähnlich wie der Axel, vor allem dann, wenn man am Wochenende muss jucken, wenn man picken hat. Dann kommt das Dankeschön. Untertags, wenn die Leute etwas machen und es geht nicht, dann sind die immer geärgert, also verärgert eigentlich. Ja. Und dann ist klar, dann sind die nicht drauf zum Danken sagen und höfeln und so, sondern sie wollen Fürsche machen. Ich verstehe das auch.
Ja.
Aber wenn das zwischendrin mal kommt, eben auch mal ein Kuchen mit einem Bingo drauf zum Beispiel, als Idee, um da weiterreichen.
Wobei das ist sehr schön. Trotzdem da sagen muss, also einer der Gründe, der mich in diesen Job oder zu diesem Job gebracht hat, war durchaus, weil ich halt das anfangs nur in Teilzeit gemacht hatte, also eigentlich eine andere Aufgabe in der Firma hatte und so nach und nach da reingerutscht bin. Und an der Stelle habe ich gemerkt, es gibt Jobs, wo noch viel, viel weniger Dankeschön kommt. Insofern, okay, ich bin da reingerutscht, weil eben da deutlich mehr Danke kam, weil die Leute nachher offensichtlich froh waren, dass irgendwas wieder tut.
Kommt das nicht auch auf die Firma drauf an, wie die Leute sehen, wie wichtig das, das ist?
Auf jeden Fall.
Du bist jetzt in einem Institut, da sind die Leute,
wo das war noch beim anderen Arbeitgeber, der mich da hingebracht hat. Aber nee, da war es wirklich so, dass das, bös gesagt, selbst wenn man derjenige war, der schuld ist dran, dass es nicht tut, und die Leute aber nachher einfach wieder froh waren, dass es wieder tut, und es kam dann auch durchaus ein Dankeschön. Und wenn man vorher, ich habe vorher Software entwickelt, und da kam eigentlich selten ein Dankeschön, oh, die Software tut aber toll, sondern es kam eigentlich bloß Feedback, wenn es nicht so ist, wie der Kunde sich es vorgestellt hat.
Oder wieso haben die das nicht gemacht, was eigentlich noch die machen, wo man jetzt gerade noch in den Sinn kommt?
Ja, und also letztens ist es mir wirklich passiert. Ich habe irgendwo ein Upgrade gefahren, habe dann irgend an einer Stelle übersehen, dass was danach nicht mehr getan hat. Und offensichtlich, ich war derjenige, der schuld war. Und trotzdem kam am Tag danach der Kollege, danke, dass es wieder tut. Super.
Tja, das ist schön. Wenn die Leute dankbar sind für den Job, ja.
Ja, also das ist durchaus ein Punkt, wo mir einfach an dem Job Spaß macht.
Genau. Aber gibt es nicht auch Leute, die einfach viel zu schnell etwas verlangen, sagen, ich brauche das, oder verrückt sind und dann, oder wieso auch verrückt, und dann irgendwie nicht könnt, definieren, was wir überhaupt wollen?
Ja, ja, klar, die gibt es natürlich
auch. Ja. Die gibt's, gut, das liegt vielleicht nicht am Job, aber es ist wahrscheinlich nicht auffälliger.
Also ich denke, das gibt es überall, nicht nur bei uns.
Aber sagen wir es mal so rum, Mails, die in Großbuchstaben im Betreff nur Urgent und 5 Ausrufezeichen haben, sind es normalerweise nicht.
Okay.
Und werden auch entsprechend behandelt.
Also ich habe
solche Mails über.
Ich habe im Spamfilter entsprechend so eingerichtet, also sprich bei Filter so eingerichtet, dass es in Spam überschiebt.
Ja, das können wir uns leider nicht erlauben, aber es ist durchaus so, es gibt einzelne Personen, wo einfach viel zu häufig solche Mails schreiben, und da wird halt dann geistig schon ein Biofilter angesetzt auf, ja, ist klar.
Ja.
Also erledigt wird sicher.
Ja, ja, aber es ist jetzt nicht so urgent, wie die Person das meint.
Ja. Also was ich auch schon erlebt habe, man geht nachher vorbei und plötzlich merkt man, und was ist jetzt, kannst du mir das erklären? Nein, ist schon gut, hat sich erledigt.
Ja, oder nee, jetzt habe ich keine Zeit.
Ja.
Gerade heute passiert. Zurückrufen wollen und dann keine Zeit gehabt.
Tja, dann selber Schuld, sagt man da in dem Fall.
Ja, naja, aber es gibt durchaus, also es gibt nicht nur schlechte Benutzer, muss man echt sagen. Also es gibt viele Leute, die wirklich, sagen wir so, kooperativ sind. Jetzt, das mag auch wieder an der Umgebung liegen. Also wenn man sozusagen vom gleichen Arbeitgeber ist, dann kommt und nicht irgendwie in Konkurrenz tritt, oder jeder schauen muss, dass er so wenig wie möglich Geld verliert oder zahlt dafür. Das macht die Arbeitsatmosphäre an der Stelle, glaube ich, recht angenehm.
Mhm.
Und wenn du das nur als Dienstleister machst, dann ist es vielleicht ein bisschen mühsamer.
Abgesetzt nochmal aufs Thema herzige Benutzer. Ist man teilweise auch nicht auch noch, weil man halt eine Ansprechperson ist im Allgemeinen, auch dann schneller auch ein Blitzableiter für allgemeinen Frust der Benutzer?
Also ich denke, super, die Leute, oder jetzt eben, wie der Axel vorher erzählt hat, der den Knochen hat, der das Telefon hat, das kann schon sein. Also ich habe das etwa erlebt, früher, als ich noch First-Level-Support gemacht habe, dass man halt so den ersten Frust, den kommt man mit über.
Ja.
Dass die Leute sagen, jetzt tut das schon wieder nicht, und ich habe es doch schon x-mal gemolden und so. Das abladen, das passiert sicher. Aber wie gesagt, das passiert auch im Migros, wenn du an der Kasse hockst, wenn du eine Stelle auffüllen bist. Also das ist etwas Menschliches.
Ja. Und da hilft es eigentlich meiner Erfahrung nach sehr gut, wenn man dann als derjenige, der es gerade abkriegt, trotzdem ruhig bleibt und geduldig ist und zuhört, den Leuten gut zuspricht und sie ein bisschen dazu bringt, mehr positiv zu denken, dann kriege ich die Situation meistens irgendwie in den Griff. Auch wenn es dann vielleicht mal irgendwie ein Telefonat von einer halben Stunde ist, bis man dann allein schon mal weiß, was das Problem ist oder so. Aber trotzdem, wenn man ruhig bleibt und nicht auch anfängt, aggressiv zu werden, dann lässt sich das meistens in gute Bahnen
lenken. Nicht eskalieren laut die Situation. Ja. Das ist allgemein, das hat nichts mit dem Job zu tun.
Wie ich mal sage. Sollte man auch da beachten, einfach.
Ja, genau. Es ist auch noch Spekt. Jetzt hat man gemerkt, es gibt Spezialisten, aber trotzdem sollte man vor allem trotzdem etwas wissen. Also wie sind eigentlich zu dem Job gekommen? Hat man da einfach ein bisschen gemerkt, dass man ein besser als seine Kollegen ist am Computer, und dann hat man da angefangen, dort die Stelle zu suchen? Oder hat man da Informatik studiert und gerade den ersten besten Job angenommen und dort geblieben?
Also ich habe es so erlebt, dass ich, ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich sei besser als meine Kollegen, überhaupt nicht, ja. Aber ich bin Quereinsteiger in der IT. Und habe dort mal, also vor 16 Jahren, Ausbildung gemacht, die gibt es heute schon lange nicht mehr. Man hat dort mal auch keine Lehre gehabt, das hat man nicht gekannt, also man konnte studieren, das war bei mir nicht möglich gewesen. Und habe verschiedene Ausbildungen gemacht, so Homeoffice, Computing und so Zeug, eben die Lehrgänge gibt es alle nicht mehr. Und bin dann im First-Level-Support dann eingestiegen und habe so eigentlich dann gelernt beim Arbeiten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das ist am besten, wenn man gerade beim Arbeiten lernt, natürlich einen gewissen Rucksack braucht, das ist klar. Und dann später, wo ich dann ein bisschen ins System reingekommen bin, da hat es halt dann immer Weiterbildungen gegeben von den Lieferanten. Das ist meiner Meinung nach auch immer eine ganz gute Geschichte, wenn man direkt dort zu dem geht, wo das Produkt herstellt und so lernt.
Ja, und ich habe Informatik studiert, also darf mich Diplom-Informatiker schimpfen. Und habe im Prinzip während dem Studium als studentische Hilfskraft angefangen, irgendwelche Systeme zu administrieren, weil ja, Studenten sind da günstig und ein bisschen was können sie trotzdem, vor allem wenn sie das Thema interessiert, also wenn sie Informatik nicht nur studiert haben, weil sie denken, dass man da nachher Geld mit verdienen kann. Und hat dann ja, Schnauze voll von der Uni irgendwie am Ende. Bin in die Wirtschaft, habe dort Webanwendungen entwickelt, weil ich irgendwie beim Studium gemerkt habe, so dieses Webzeugs, das gefällt mir, das macht mir Spaß. Und eben bei dem Job bin ich dann immer mehr so in den Richtung Systemadministrator gewandert, weil der Chef mal keine Zeit hatte, der das sonst gemacht hat. Und dann haben wir einen Stift gehabt, der anderen Fragen gestellt hat. Und mir hat es Spaß gemacht, ihm was zu erklären, wie die Systeme funktionieren, was ich weiß, das Wissen weiterzugeben. Und ja, so bin ich im Prinzip in die Sysadmin-Ecke reingerutscht. Und ja, eben, mir macht Spaß und ich bin durchaus auch froh trotzdem um die Ausbildung, auch wenn sie eigentlich für was anderes gedacht war, weil bei manchen Stellen habe ich einfach den technischen Hintergrund im Kopf vom Studium her noch, vor allem jetzt was so ein Netzwerk und Sicherheit betrifft, da bin ich einfach froh, wenn ich auch die Theorie dahinter kenne.
Ja.
Und es hilft nicht immer, aber manchmal hilft es. Und der Rest ist einfach ein großer Teil einfach Erfahrung. Also wie im Prinzip, wie Roman auch schon gesagt hat, um die kommst du nicht drum rum. Und wenn es natürlich an der Stelle Hobby und Job vereinbaren kannst oder das Gleiche ist, dann kommt die Erfahrung halt ein bisschen schneller, würde ich behaupten.
Ja. Ja, also, aber heutzutage, wie du ja auch schon gewähnt hast, kann man auch eine Lehre machen als Informatiker und dann kommt man auch, hat man sicher einmal einen Grundrucksack, wo man gut als Admin kann sicher mal arbeiten.
Ich denke, da kommt es also auf den Arbeitgeber dann an.
Gut, da kommt natürlich darauf an, ob man dann Informatik, Applikationsentwickler oder Hardware, blablabla, es gibt ja da verschiedene Richtungen. Da muss man auch sehen, dass man da vielleicht nicht von Administrationsentwickler dann irgendwie zu Hardware-Support, das wird dann ein bisschen wahrscheinlich schwieriger, sicher auch machbar, aber...
Aber auch da muss ich sagen, also wenn die Leute zwar die Lehre machen, aber sich eigentlich für das Thema nicht wirklich interessieren, dann ist es recht schwierig, denke ich, wirklich reinzukommen in das Thema. Also ein bisschen Interesse am Thema sollte man schon mitbringen und wie soll man sagen, also wenn man Informatiker lernt und aber zu Hause keinen Rechner stehen hat, und das kann ich mir irgendwie einfach nicht vorstellen.
Nicht wirklich.
Gut. Aber man hört ja immer so haarsträubende Geschichten von Admins. Ich glaube, es ist mal Zeit für einen. Wenn man schon die ganze Zeit jetzt über Admins geredet hat, sollte man jetzt auch mal eine haarsträubende Geschichte von euch hören.
Also für uns haarsträubend oder für die Benutzer?
Sagt man so, es sollte am Radio amüsant sein.
Ja, also gibt's das? Das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe, war ein Rechner, ein Server, der sich selber entzündet hat. Er hat also einen Kurzschluss innen drin gehabt.
Also spontane Selbstverbrennung?
Ja, so in die Richtung. Hat einen Kurzschluss gehabt, hat innen drin Feuer gefangen und hat sich zum Glück auch wieder selbst gelöscht. Aber wie es halt bei Elektronik so ist, wenn der magische Rauch entweicht, dann stinkt es kräftig. Und ich war der Erste, der im Serverraum war, weil halt der Rechner antwortet nicht mehr. Und hat vorher noch irgendwelche Meldungen geschickt, dass ihm irgendwie Festplatten verschwunden seien. Habe ich auch so erstmal, wie Festplatten verschwunden. Und bin dann halt in den Serverraum gelaufen und schon im Treppenhaus hat es komisch gerochen und die Türe zum Serverraum auf und es hat nur noch gestunken. Und ich habe danach auch gestunken. Wir haben den Server ins Büro genommen, bis er abgeholt wurde vom Hersteller. Danach hat das Büro gestunken, das Auto, mit dem der Lieferant kam, hat gestunken, es hat alles gestunken. Ich habe mich nie so auf eine Dusche am Abend gefreut wie an dem Tag. Also und wir waren heilfroh, dass das Ding sich selber wieder gelöscht hat, weil der Ventilator, der anfangs das Feuerchen sozusagen mit Luft versorgt hat, selber dann auch geschmolzen ist. Und es hätte schlimmer ausgehen können.
Gut. Wenigstens nur stinkende Sache gesehen, nicht weiter...
Ja, also wie gesagt, hätte schlimmer ausgehen können.
Ja, ich danke euch vielmals, dass ihr da auch zu Stick da gekommen seid. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum. Ich habe gesagt 25 Minuten, aber wir machen jetzt gleich schon Schluss, weil nachher kommt noch Muriel mit ihrer Musik, World Music. Das ist das Digital Magazin Nummer 111 am 17. März auf Radio Stadtfilter. Bei mir jetzt Gast ist der Roman und der Axel.
Ich glaube, wir haben Mai.
Mai? Ich meine, ich habe irgendwie etwas grauenhaft.
Stimmt.
Wir haben Mai. Danke vielmals, Axel. Danke vielmals. Das ist, Freude ist ein Versprechen. Ich wollte nicht, dass es so alt ist. Dass es spät im Jahr ist. Mein Name ist Laura Melzer. Danke vielmals. Auf Wiederhören.
Ciao.